my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Im ersten Beitrag geht es heute um die Ergebnisse des Jagdsymposiums in Mistlau.
Der zweite Beitrag gibt einen Einblick in die Pressekonferenz der Arbeitsgemeinschaft 10 deutsche Festspielorte am vergangenen Donnerstag. Doch zunächst die Nachrichten. Stuttgart. Das Land Baden-Württemberg möchte wie andere Bundesländer Asylbewerber aus sogenannten sicheren Herkunftsländern durch gezielte Prämien zu einer Rückkehr in ihr Land bewegen, anstatt sie abzuschieben. Bekannt ist, dass die Anerkennung von Menschen aus den westlichen Balkanstaaten unter 1% liegt. Auch die Schutzquote liegt in diesem Bereich. Dies soll so sozial wie möglich geschehen, denn man will, so Innenminister Gall, SPD, Familien nicht auseinanderreißen. Transitzonen lehnt die grün-rote Landesregierung ab. Dies löse, so Gall, nicht die Probleme des anhaltenden Zustroms aus dem Nahen Osten. Schwierig gestalte sich das Rückkehrmanagement dann, wenn der Flüchtling keine Papiere hat oder Krankheiten einen Aufenthalt aus humanitären Gründen notwendig machen. In diesem Fall könne er nicht abgeschoben werden. Grundsätzlich bekenne sich das Land zur Notwendigkeit von Abschiebungen. Insgesamt soll die angespannte Lage durch schnellere Verfahren wie jetzt im zentralen Registrierungszentrum der Flüchtlingsunterkunft Heidelberg verbessert und so human wie möglich geregelt werden.
Stuttgart-Karlsruhe. Die Polizei in Stuttgart und Karlsruhe setzt zukünftig bei der Abwehr von Einbrechern verstärkt auf die Prognosesoftware PreCops 2. Das PC-basierte Programm erkennt Einbruchsschemata und kann bei der Prävention helfen. Es soll anscheinend zu einer höheren Aufklärungsquote führen, die aber bei lediglich 20% liegt. Angesichts von 13.000 Wohnungseinbrüchen, zum Glück bleibt es in 40% der Fälle beim Versuch, ist dies eine gute Nachricht und könnte mit Hilfe polizeilicher Spezialisten zu einer besseren Abwehr dieser Delikte führen. Innenminister Gall ist ebenso wie der Chef des Landeskriminalamts Michelfelder überzeugt davon, dass das bestehende Polizeipersonal effizienter arbeiten kann, wenn bekannte Täter, Werkzeuge und Umstände von Einbrüchen mit diesem Programm analysiert werden.
Stuttgart, Berlin. Angesichts des Konzentrationsprozesses der Tageszeitungen, nun auch in Stuttgart von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung, werden kleine, aber unabhängige Redaktionen wie die Kontext-Wochenzeitung immer wichtiger. Sie ist als Online-Zeitung nachlesbar, erscheint aber auch als vierseitige Beilage zur in Berlin publizierten Taz am Wochenende. Kurze, wenig aussagende Schlagzeilen dominieren im Nachrichtengeschäft. Kontext bringt dagegen mehr interessante Hintergrundinformationen. Bei einem runden Tisch wurde kürzlich beraten, wie es weitergehen soll, redaktionell und finanziell. Kontext im Kleinformat oder gedruckt für die Straßenbahn, das wäre schick, meinte einer der Unterstützerinnen. Mehr aus der Arbeitswelt, mehr sogenannte kleine Kultur, mehr aus der Region, mehr Mittelstand, mehr Medien- und Polizeikritik. Das hätten die Kontextleserinnen und Leser gerne und dafür weniger Interviews mit Politikern. Was sich alle wünschen, und das müsse doch möglich sein, sind kluge Kommentare. Man kann der Stuttgarter Redaktion nur weiterhin offene Augen, kritische Recherchen und ausführliche Artikel wünschen, denn seit bald 5 Jahren gehören sie zu der sozialen Bewegung, die politische Aufklärung und kritische Recherche brauchen.
Thank you.
Ende August wendete sich das Bild der Jagd von einem friedlich-idyllischen zu einem todbringenden Fluss, als die Fische begannen, mit dem Bauch nach oben zu schwimmen. Grund war der Brand in der Lobenhausener Mühle. Die Jagd war dabei mit durch Düngemittel kontaminierten Löschwasser verunreinigt worden, was zum großflächigen Fischsterben führte. Dieses tragische Ereignis hat die Veranstalter des Seminarhauses Quellhof in Mistlau dazu bewegt, das am 30. Oktober geplante Symposium der Jagd zu widmen. Mit einem Vortrag über Wasser, einem Expertengespräch mit Vertretern der Feuerwehr, des Naturschutzbundes NABU und einer offenen Diskussion wurde auf die Jagdkatastrophe zurückgeblickt. Wir sprachen für Fokus Südwest mit Guido Heidrich, Mitarbeiter des Quellhofes, über diese Veranstaltung.
Herr Heidrich, Ihr Kollege Markus Stettner-Ruff war am 30. Oktober bereits bei uns im Radio, um uns über das an diesem Tag stattgefundene Jagdsymposium zu informieren. Sie waren ja selbst vor Ort. Können Sie uns kurz einen Rückblick über den Abend geben?
Ja, es war so, dass auf Freitagabend erstmal zu einem Vortrag und einem Podium hier eingeladen wurde. Und wir haben uns total gefreut, dass eben entsprechend doch viele Menschen gekommen sind. Da sieht man einfach, dass das Jagdthema, also das Unglück, noch sehr präsent ist bei vielen. Also es kamen viele Menschen eben natürlich aus dem nächsten Umraum, Kirchberg und vielleicht noch Einzugsgebiet bis Crailsheim, aber auch einige aus Schwäbisch Hall. Und das hat uns sehr gefreut. Also es war voll. Und spannend für uns war es, dass es eben mit dem Geomanten Gregor Arzt, Dr. Gregor Arzt aus der Nähe von Berlin, eben angefangen hat über das Thema Wasser, ein heiliges Element. Und das ist so auch für uns immer so die Herausforderung als Quellhof. Wir sind ja ein anthroposophisches Haus, dass wir auch so, sag ich mal, geistwissenschaftlich oder etwas tiefere Fragestellungen, würde ich mal sogar auch in politische Situationen hinein fragen. Und auf jeden Fall fanden wir es schon mal klasse, dass das sozusagen auch ein Stück weit vermittelt werden konnte und dann auch in den Austausch, weil der Dr. Gregor Arzt war dann eben auch Teil des Podiums, was dann darauf folgend kam. Das war dann wiederum sozusagen das Pendant dazu, so sehr zu der politischen Situation eigentlich. Was kann man tun? Was macht man gerade? Und dann in den Austausch mit den verschiedenen Fragestellungen, auch die der Dr. Gregor Arzt dann eben aufgeworfen hat.
Welche Personengruppen waren denn dort vertreten?
Also einmal war der Bruno Fischer da, der ist ja der Vorsitzende von NABU in Kirchberg, sozusagen stellvertretend für die vielen, die da in der Nacht, als die Lobenhausener Mühle gebrannt hat, eben die Fische dann in den nächsten Tagen eben da herausgeholt haben. Es waren unglaublich viele Menschen da aktiv. Und zum anderen war da der Feuerwehrkommandant, nicht Hauptkommandant, das hat er selber nochmal korrigiert, sondern Kommandant von dem Arm, das war der Gerhard Stahl, der mächtig viel zu tun hatte, sozusagen den alten Bestand der Mühle überhaupt zu retten. Das hat ja lichterloh gebrannt, es waren ganz viele im Einsatz und er hat es wohl mit seinen Leuten echt geschafft, das Schlimmste zu verhindern, in dem Sinne für die Mühle, von dem alten Bestand her und vieles auch an der Substanz. Aber natürlich kam dann die Katastrophe zustande. Das war sozusagen also für diese Menschen, die da direkt geholfen haben in der Brandnacht. Dann war der Matthias Wolf da als Limnologe, als Fachmann fürs Wasser sozusagen, für die Wassersubstanz. Hat sozusagen auch stark aus der ökologischen Richtung gesprochen. Und dann nochmal der Jörg Tim Hoch vom Quellhof selbst, ist Erlebnispädagoge, Naturpädagoge, sodass also die Stimme der Naturpädagogik sozusagen auch noch mit am Tisch war.
Zu welchen konkreten Ergebnissen sind die Experten am Freitagabend im Gespräch mit den Teilnehmern denn gekommen?
Das mit dem Konkreten ist immer so eine Sache, weil einfach noch so viele Fragen geklärt werden können, auch ein bisschen die Hilflosigkeit, was kann man akut überhaupt noch tun? Das Unglück ist halt passiert und jetzt geht es sozusagen ans ganz starke Aufräumen. Also zum einen war ja ist die Frage, dass der Fischbestand sozusagen schnell nachkommen soll. Ja, also die Fische sind ja alle, weit 99,9% wurde gesagt, sind tot. Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Weil man kann nicht aus irgendwelchen Fischbeständen Fische holen. Das funktioniert so nicht in der Fischwelt, sondern muss sozusagen aus dem jagdeigenen Bestand nach und nach züchten. Also das ist eine Hauptaufgabe förmlich für den Fluss. Das andere ist, man hat einfach gesehen, dass man mit so einer Großkatastrophe im Grunde genommen überhaupt nicht umgehen kann. Also die ersten Tage waren ziemlich chaotisch. Man musste erstmal gucken, wen man überhaupt auch in der Politik oder verantwortlich erreichen kann. Gerade wenn es dann auch am Wochenende geschieht, wo alle irgendwo dann doch nachts im Bett liegen. Ist kaum jemand zu erreichen gewesen. Also wie geht man mit solchen Katastrophen eigentlich um in zukünftiger Zeit? Dann die Frage der Renaturierung immer wieder, auch der Jagd. Das hätte zum Beispiel vielen Fischen auch geholfen als Rückzugsgebiet, wenn es das gegeben hätte. An vielen Stellen gibt es das aber nicht oder die sind mit den Jahren, in den letzten Jahrzehnten ja zugeschüttet worden. Da ist jetzt die Frage zum Beispiel akut in der Nähe von Kirchberg, da wieder Rückzugsgebiete wieder aufzumachen und zu entwickeln. Vom NABU sind das so Ideen und angeschlossene ökologische Gruppen, das weiß ich aber nicht genau, wer da jetzt aktiv sein will.
Sie sprachen bereits von Dr. Gregor Arz, der einen Seminarteil am Samstag hatte. Der hat dort einen Vortrag gehalten. Erzielte dieser Vortrag noch andere Resultate?
Also im Grunde genommen stellt das die übergeordnete Frage eigentlich, wie der Mensch mit der Natur umgeht, in welchem Verhältnis er denn mit der Natur steht. Und da fand ich, das war für mich ein Lichtmoment sozusagen von dem ganzen Abend, als eine Frau dann aber noch während des Podiums aufstand und sagte, wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich persönlich eigentlich die Jagd vergessen gehabt. Und ich bin einst mal wegen der Jagd dahin gefahren oder bin da hingezogen nach Kirchberg. Hab's aber vergessen und musste erstmal durch so einen gravierenden Unfall wieder drauf gestoßen zu werden, wie wertvoll eigentlich mir diese Natur oder die Jagd ist. Und das ist auch so sozusagen die Blickrichtung von so einem Geomanten, also der Gregor Arz ist Geomant, der eigentlich die Erde als Wesen auch sieht, also was sehr Wesenhaftes sieht, so vielleicht nicht so gerade wie wir Menschen so zueinander sind, aber doch ein sehr, sehr persönliches Verhältnis. Also wenn ich zum Baum gehe, ist es nicht ein Stück Rinde oder so, sondern und auch nicht nur Erholungsgebiet sozusagen für mich, sondern es ist ein persönliches Verhältnis plötzlich, der in dem Moment auftaucht, wenn ich mich mit dem Baum in Verbindung setze. Und das ist auch das Erlebnis, das wir so am Quellhof immer wieder haben. Wir haben dann auch Begehung mit dem Gregor Arz gemacht am ganzen Fluss, also von der Mündung mittler, also bis zur Quelle. Und es ist schon was Besonderes, wenn man in der Form sozusagen das Wesen Jagd auch mal in der Gänze sich anguckt und da auch ein Stück weit rein meditiert und versucht, eine Verbindung zu treten mit dem Fluss. Das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber es scheint für beide Seiten ziemlich wohltuend zu sein.
Die Folgen der Jagdkatastrophe werden uns ja noch einige Jahre spürbar bleiben. Können Sie sich vorstellen, dass der Quellhof weitere Veranstaltungen zum Thema Jagd und Fluss machen wird?
Also ich hoffe es sehr. Also im Moment, wir haben schon verschiedenste Seminare in die Richtung schon gebracht, wo verschiedene Dozenten mit ihren Teilnehmern an die Jagd gegangen sind. Jetzt kam das Symposium, hat nochmal so einen wichtigen Moment gebracht, sozusagen, wo auch verschiedenste Menschen zusammenkamen. Und ich denke, das sollten wir und möchte ich auch mit unterstützen, dass das immer wieder mal in gewissen Abständen geschieht. Zum Beispiel in Form von solchen Bürgergesprächen oder Nachfragen und dann wieder Leute einladen, die verantwortlich da gerade was tun. Immer, wo stehen wir gerade, was machen wir gerade? Also, dass dieses konkrete Machen wirklich nicht in Vergessenheit gerät. Und ansonsten wird es sowieso immer wieder Teil der Arbeit sein am Quellhof. Da kümmern sich verschiedenste Dozenten mit diesen Fragestellungen, die ich so eben schon in den Raum gestellt habe, von wegen wesenhafte Berührung mit der Natur, dass die Jagd da immer und immer wieder mal im Mittelpunkt stehen wird oder zumindest Teil des Seminars zum Beispiel. Aber zum Beispiel sowas wie eine Einladung, so ein Gesprächsabend mal oder was auch immer, es fällt uns bestimmt noch was ein. Es ist ja auch so, dass wir im Jahr mittlerweile so zwei Symposien machen oder Foren für aktuelle Themen. Und da wird im nächsten Jahr vom 12. bis 14. Februar, das kann ich jetzt schon sagen, auch zu dem Thema eines ganz anderen, viel größeren Stroms noch ein Symposium stattfinden, nämlich zu den Flüchtlingen, zum Flüchtlingsstrom. Das ist unser Migratio-Symposium im Februar nächsten Jahres. Und dazu kann ich auch nur ganz herzlich einladen.
Die Arbeitsgemeinschaft 10 deutsche Festspielorte traf sich dieses Jahr in Schwäbisch Hall. In der Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen sind die Freilichttheater aus Gandersheim, Bad Hersfeld, Bad Vilbel, Ettlingen, Feuchtwang, Jagsthausen, Main, Rathen, Schwäbisch Hall und Wunsiedel. Beim Treffen der Intendanten und Verwaltungsmitarbeiter sowie einiger Bürgermeister der Festspielorte ging es dieses Jahr um die Themen Vertragsrecht, Mindestlohn, Umgang mit Werbung und Marketinggestaltung. Außerdem hielt Professor Dr. Hermann Josef Kiel von der Reinhold-Würth-Hochschule Künzelsau zu letztgenanntem Thema ein Impulsreferat. Michael Lerchenberg, Intendant der Luisenburg-Festspiele Wunsiedel, stand Ralf Snorawa für Fokus Südwest Rede und Antwort zu den Themen des diesjährigen Treffens der Freilichttheater.
Herr Lerchenberg, das Treffen der 10 Festspielorte in Deutschland, bekanntesten Festspielorte, Sie vertreten hier in Schwäbisch Hall Wunsiedel. Was ist die Besonderheit von Wunsiedel, wenn Sie das so kurz zusammenfassen müssten?
Es ist natürlich jeder Intendant stolz auf die Besonderheit seiner Bühne, aber wir sind nun tatsächlich die älteste Bühne. Der, sagen wir mal, Gedanke in der Neuzeit im deutschsprachigen Raum Theater zu spielen, ist wirklich in Wunsiedel vor 125 Jahren entstanden und wir haben eine Naturbühne. Das ist eine große Felsenlandschaft, große Felsenkulisse. Wir sind ja eigentlich auch Teil des größten europäischen Felsenlabyrinths. Dazwischen stehen natürlich auch die Fichten. Wir sind ja nicht umsonst im Fichtelgebirge gelegen. Also das ist eine große Naturkulisse. Aber mit, sagen wir mal, trotzdem schön bespielbaren Räumen, manchmal sogar durchaus kleinteilig, aber ja, nun, wir sind auch die größten Festspiele, wir haben einen Zuschauerraum von knapp 1900 Plätzen, die Bühne ist 30 Meter breit und ja, wir haben im Jahr, zum Beispiel jetzt haben wir ein sehr gutes Zuschauerjahr gehabt, wir haben in diesem Sommer über 141.000 Besucher gehabt.
Da sind Sie ja ziemlich auflagestark, könnte man sagen. Aber auch andere haben dieses Jahr doch ein ziemliches Plus zu verzeichnen gehabt an Zuschauern. Darum geht es ja auch unter anderem bei diesen Treffen, bei diesen jährlichen Treffen der Festspielstandorte. Was waren denn diesmal so die Themen, die Sie behandelt haben?
Wir tauschen uns natürlich viel über interne aus, natürlich auch den Spielplan, was macht der Kollege, was macht er nächstes Jahr, wo gibt's irgendwie Trends, was kann man ja durchaus auch lernen von den Kollegen. Aber wir tauschen uns auch wirklich, sagen wir mal, über Vertragsdetails aus. Jetzt haben wir ein großes Thema Mindestlohn gehabt. Wie gehen wir damit um? Wie ist die Rechtslage? Sozialarbeitsministerium sagt so, Finanzministerium sagt so. Wie kriegen wir eine Rechtssicherheit her? Wir haben über Marketing gesprochen, über den Eventcharakter von dem Theater, das wir anbieten. Und ja, so gibt es eigentlich ganz viele, viele Themen, die wir in eigentlich einer erfrischend kurzen Zeit abhandeln.
Was für Folgerungen ziehen Sie jetzt aus dem Treffen? Sie haben sich ja ausgetauscht zu diesen Themen. Wird es hier Initiativen von den Theatern gehen, also gerade jetzt die unsichere Rechtslage zum Beispiel?
Ja, das war ein Thema heute, dass man sagt, wie können wir uns in irgendeiner Weise politisch manifestieren und durchsetzen? Also sicher, wir sind die Interessengemeinschaft der 10 deutschen Festspielorte, aber wir haben jetzt keinen Vorsitzenden, der dann eben nach Berlin fahren kann zu Frau Nahles, um dort zu verhandeln. Also da sind wir eigentlich noch fast viel zu bieder aufgestellt, aber letztendlich denke ich, müssen wir da eine bessere Struktur finden, uns besser organisieren, denn man muss sich heute organisieren, gesellschaftspolitisch, um überhaupt durchzudringen, um überhaupt einen, wie soll man sagen, auch politisch mit den berechtigten Anliegen, die man hat, da eine Durchschlagskraft zu entwickeln. Also wenn das jeder für sich macht, das mag ganz nett sein und der eine oder andere ist erfolgreicher oder hat man den Erfolg, weil er den richtigen Türöffner findet, aber wenn wir das, sagen wir mal, etwas besser kanalisieren könnten, das wäre schon ganz gut.
Zu dieser unsicheren Rechtslage noch eine kleine Nachfrage. Haben Sie da so ein Beispiel, also woran man sieht, besonders gut sieht, also wie das unterschiedlich gehandhabt wird von den verschiedenen Einrichtungen?
Wir haben ein ganz konkretes Beispiel. Uns ist es gelungen, jetzt bei den Luisenburg-Festspielen eine Rechtssicherheit zu bekommen für den Mindestlohn im Bereich der Statisten. Also wir zum Beispiel haben zum Teil Stücke mit 80, 90 Statisten. Wenn wir da eben Mindestlohn zahlen müssten, wir würden es schlichtweg nicht bezahlen können. Und zum Teil geht es da aber auch um Kinder oder um Rentner. Und wo man sagt, und die Leute verdienen ja auch da alle gar keine Reichtümer, weil die machen das ja aus Spaß an der Freude, aus einer, sagen wir mal, bürgergemeinschaftlichen Begeisterung heraus. Und dann gibt es nun die eine Meinung, dass die Steuerbehörde sagt, na ja, das kann man machen über die Übungsleiterpauschale und so weiter. Dann kommuniziert man mit dem Sozialministerium, Arbeitsministerium, dann sagen die, nein, Übungsleiterpauschale, das interessiert uns überhaupt nicht. Das ist alles mindestlohnpflichtig. Es ist uns dann doch gelungen, und zwar über einen Arbeitnehmervertrag, also wenn man so will, einen Statisten von uns mit dem Arbeitsministerium auf ganz hoher Ebene zu verhandeln. Und dann hieß es, ja gut, ja, wir sehen das ein, da muss irgendwie was getan werden, weil sonst ist die Theaterlandschaft in Deutschland doch in Gefahr. Und dann hieß es, naja gut, also wenn die Leute mehr oder minder eine Bescheinigung bringen, dass das, was sie da verdienen bei uns, nicht dem Erwerbszweck dient und dem, sagen wir mal, der Sicherung des Lebensunterhalts, dann ist es nicht mindestlohnpflichtig.
Sie haben auch ein Impulsreferat hier bekommen vom Professor Dr. Kiel von der Fachhochschule in Künzelsau, jetzt Reinhold-Wirth-Hochschule genannt, zum Drumherum, wenn man so will, für Aufführungen. Ziehen Sie da irgendwelche Konsequenzen daraus für sich?
Ja, durchaus. Eine ganz wichtige Aussage war, Preis ist zum Beispiel gar nicht so wichtig, sondern der Wohlfühlcharakter ist wichtig und das Zeitmanagement. Das teuerste Gut, was die Leute haben heute, ist Zeit. Sie schenken uns ihre Zeit. Wir geben ihnen Theater und sie schenken uns Zeit. Und dieser Zeitfaktor ist in der Wahrnehmung ganz entscheidend. Also bei uns konkret, bei den Luxemburg-Festspielen, wenn die nach einer tollen Aufführung dann 20 Minuten in der Parkplatzschlange stehen, bis sie nach Hause gefahren sind oder mehr oder minder auf die Bundesstraße kommen, das schmälert deutlich den vorherigen Kunstgenuss. Das heißt natürlich für uns, wir kennen die Problematik natürlich schon länger, aber das untermauert natürlich uns jetzt wieder in der Argumentation, dass wir sagen, wir müssen an dieser Parkplatzsituation zum Beispiel was ändern. Weil wir können das tollste Theater vorher machen, wenn sich ja noch die Leute grün und schwarz ärgern, weil sie da unten in der Parkplatzschlange stehen, dann ist das kontraproduktiv. Also, und das ist dann ganz interessant, wenn man praktisch von der Wissenschaft da die Untermauerung bekommt, was wir emotional schon irgendwo immer gespürt haben, dass sie sagen, ja genau, das ist es.
Da ging es auch darum, wie lang so Stücke sein sollten, könnten heutzutage. Das Verhalten der Menschen ändert sich ja mit der Zeit. Früher saß man gern mal 3 bis 4 Stunden im Theater, wenn es eine Pause gab natürlich. Ja. Heute ist es Maximum bei 2 Stunden angekommen. Wirkt sich das auch für Sie auf die Auswahl der Stücke aus?
Naja, durchaus, beziehungsweise auch wie die Stücke eingestrichen werden, wie man damit umgeht, weil so wie wir aufgestellt sind, zum Beispiel wir haben am Wochenende 3 verschiedene Vorstellungen, ich könnte kein Stück anbieten mit 4 Stunden Dauer, selbst wenn ich 3 Pausen mache. Also das würde der ganze Betrieb gar nicht aushalten. Wir merken schon auch, das hat sich auch über die Jahre und Jahrzehnte verändert, man hat so ein bisschen die 90-Minuten-Schwelle, das ist so die klassische, ich sage mal, die Tatortlänge, nicht? Und nach 90 Minuten werden die Leute ein bisschen nervös. Da fällt ein bisschen die Spannung ab, der eine oder andere überlegt sich, ob er nicht doch aufs Klo muss und so. Also das ist schon ganz interessant, so dass man eigentlich sagen, gut, wenn wir ohne Pause spielen, 2 Stunden, vielleicht noch ein paar Zerquetschte dazu, dann muss Ruhe sein.
Es ist auch für Sie dann jetzt inhaltlich, meinte ich noch dazu, also dass es da irgendwo einen Trend gibt, wo Sie sagen, dann müssen wir beispielsweise auf die großen Klassiker verzichten oder wir kürzen sie extrem zusammen.
Ja, also wir haben zum Beispiel in Wunsiedel das Beispiel, wir haben vor 2 Jahren Iphigenie gespielt. Ich habe Iphigenie mal bei Peimann gesehen. Große Aufführung, hat über 4 Stunden gedauert, war ungestrichen da gespielt. Bei uns hat die Iphigenie 1 Stunde 35 gedauert. Und interessanterweise, es hat sich nicht ein Mensch beschwert, dass das Stück zu kurz gewesen wäre.
Südwest auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Merle Flachsbart,
Aline Kinzi,
Miro Ruff und Ralf Snoraber.
Alle Infos zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören auf störfunk.de.